Welt, in der ich lebe, mein Himmel du, allein ich stehe, o du mein Grab, in das hinab ich weg, ich meinen Kummer kam. Du bist hier, du bist der Frieden, du bist vom Himmel mir beschieden, dass du mich liebst, macht mich mir wert. Dein Blick hat mich vor mir verklärt. Du hebst mich liebend über mich. Mein guter Geist, mein besseres Ich. Du meine Seele, du mein Herz, du meine Frau. Mein Himmel du, da allein ich schwebe, mein guter Geist, mein besseres Ich.
Ein Liebeslied, komponiert aus dem alles überborgenen Gefühl heraus, das, wie es in Richard Wagners Rheingold heißt, dem Manne nichts mächtiger dünkt als Weibes Wonne und Wert. Und es dafür keinen Ersatz gibt. Sie kennen vielleicht die Stelle. Wotan ist in schockschwerer Not, denn er hatte den Riesen Faser und Fafner, wie wir gesehen, die ihm die Burg Walhall erbauten, zuvor leichtsinnigerweise Freier, die Göttin der ewigen Jugend, als Lohn versprochen. Ernst war es ihm damit zwar nicht gewesen, aber die Riesen forderten nun ihren Lohn. Und so sandte er den Feuergott Loge aus, für die beiden Baumeister etwas Gleichwertiges zu suchen. Doch dieser etwas zwielichtige Typ weiß nur zu berichten: Soweit Leben und Weben in Wasser, Erd und Luft viel fruglich forschte bei allen, wo Kraft nur sich rührt und keinem sich regen, was wohl dem Manne mächtiger dünkt als Weibes Wonne und Wert. Doch soweit Leben und Weben verlacht nur ward meine fragende List, in Wasser, Erd und Luft lassen wir nichts von Lieb und Weib. Und dafür sind Männer und Männchen aller Klassen zu großen Investitionen bereit. Denn so einfach ist Weibes Wonne und Wert nicht zu erringen. Das weibliche Geschlecht verfügt über eine beträchtliche Macht, den männlichen Paar zu oftmals exorbitanten Anstrengungen zu zwingen, wenn er zum Paarungserfolg, wie wir irgendwo so sagen, kommen will. Unter dem weiblichen Einfluss kann sich hervorstechende körperliche Merkmale und exaltierte Verhaltensweisen entwickeln, die häufig wider alle Natur zu sein scheinen. Wider alle Natur im Sinne der darwinschen natürlichen Selektion, zu der einige Worte zu sagen sind. Der Grundgedanke, den Darwin 1859 in seinem epochalen Werk über den Ursprung der Arten und the Origin of Species by Means of Natural Selection niederschrieb, ist einfach. Und zwar so einfach, dass eine Anekdote zufolge einer seiner Verfolgsleute, Thomas Henry Huxley, das Buch mit den Worten "What a fool I was not to have thought of this" an die Wand geworfen haben soll. Darwins Theorie liegen drei Überlegungen zugrunde. Erstens, die Zahl der Nachkommen ist bei fast allen Lebewesen um vieles höher als die der Eltern. Folglich werden früher oder später die verfügbaren Ressourcen, Nahrung, Brutplätze und so weiter nicht mehr ausreichen. Die Individuen einer Population sind, das ist der zweite Gedanke, mehr oder weniger verschieden voneinander. Warum, das wusste Darwin freilich noch nicht. Drittens, die Umwelt wirkt darauf, dass sich jene Formen bevorzugt fortpflanzen, die ihr am besten angepasst sind. Sei es, dass sie im Hinblick auf den Nahrungserwerb über eine bessere Ausstattung oder geeignetere Verhaltensweisen verfügen, sei es, dass sie sich besser vor Feinden zu schützen vermögen und anderes mehr. Diesen Prozess bezeichnet man mit Darwin als die natürliche Selektion. Was bei diesem Selektionsprozess von Vorteil ist, das lässt sich messen, aber nicht so, wie man zunächst dachte. Nämlich, wenn man den Begriff Struggle for Life, Kampf ums Dasein, den Darwin im Untertitel seines Werkes hatte, vor Augen hat. Denn der hat zu sehr unheilvollen Missverständnissen geführt. Vorteilhaft sind nicht allein ein möglichst langes Leben oder ein wohlgenährter Bauch, auch nicht die in einer Muckibude oder durch Joggen antrainierte Pseudofitness. All das vergeht, wenn es nicht in dem Sinne nutzbringend angewendet wird, der in der Evolution einzig zählt, nämlich zur Zeugung von möglichst vielen und nicht zuletzt vitalen Nachkommen. In deren Genen lebt man fort und deshalb ist für die Biologen die Zahl der sich fruchtbar weiter fortpflanzenden Kinder das alleinige Maß für die wahre Fitness eines Organismus. Nur wenn sie in diesem Sinne wirken, haben körperliche Merkmale, bestimmte Verhaltensweisen und ähnliches das, was die Biologen den adaptiven Wert nennen. Vor allem im Hinblick auf die Frage, ob ein bestimmtes Verhalten adaptiv ist, muss vor einem Missverständnis von vornherein gewarnt werden. Wenn hier in diesem Vortrag, auch wenn Sie solche Bücher lesen, von Strategien und Interessen die Rede ist, oder davon, dass eine Heuschrecke oder ein Vogel dies und das im Interesse seiner Fortpflanzung tun sollte, dann heißt das natürlich nicht, dass sich die Tiere bewusst einen Plan zurechtlegen, um ein bestimmtes Ziel zu verfolgen. Etwa so, wie gebe ich am besten meine Gene weiter, wie mache ich mich über meine Nachkommen unsterblich. Es ist einfach so, dass die Selektion Merkmale und Verhaltensweisen auswählt, die größtmögliche Fitness, noch einmal Zahl der Nachkommen, und zwar der sich fruchtbar fortpflanzenden Nachkommen bewirken. Von wollen und sollen im normativen Sinne kann da nicht die Rede sein. Wird gleich an vielen Beispielen erläutert werden, dass vieles von dem, was im Zusammenhang mit dem Sexualverhalten beobachtet wird, den Gesetzmäßigkeiten der natürlichen Selektion vollkommen zuwiderläuft. Und das war auch schon Darwin klar. Er kam zu der Erkenntnis, dass es neben der natürlichen Selektion noch eine sexuelle geben müsse. In seinem 1871 erschienenen Buch The Descent of Man, die Abstammung des Menschen, and Selection in Relation to Sex, formulierte er zwei Formen dieser sexuellen Selektion. Eine, Zitat, zwischen den Individuen desselben Geschlechtes, im Allgemeinen zwischen den Männchen, die darauf gerichtet ist, den Rivalen zu vertreiben oder zu töten, wobei die Weibchen passiv bleiben. Solche Kämpfe, die kann man überall beobachten, ob nun bei Hirschkäfern oder bei Rothirschen. Und manchmal sind solche Kämpfe auch richtig blutig, wie bei Nilpferdbullen oder bei Seeelefanten. Da kann es also sehr, sehr blutig werden, wie Sie hier sehen. Der Sieger, ja, der hat dann also endlich das ersehnte Glück, wie Sie das hier so sehen, ein Seeelefantbulle, und er ist Herr nicht nur über ein Weibchen, sondern manchmal über ein Harem von 140 Stück. Da hat er natürlich auch was zu tun dann. Nun, das ist also die eine Form der sexuellen Selektion. Da gibt es aber doch noch eine zweite, nämlich hier, so Darwin, wieder ein Zitat, hier kommt es ebenso zum Kampf zwischen den Angehörigen desselben Geschlechtes, aber diesmal mit dem Ziel, das andere Geschlecht wiederum im Allgemeinen, die Weibchen, zu erregen und zu umwerben. Das werden wir dann nachher noch sehen. Diese, die Weibchen, bleiben nicht mehr passiv, sondern wählen den attraktivsten Partner. Vor allem über diese Form der sexuellen Auslese soll heute Abend gesprochen werden. Was tun, Männer und Männchen nicht alles um bei einer Frau oder bei einem Weibchen zum Ziele gelangen. Eine beliebte Methode, man kennt das, ist es, ein Hochzeitsgeschenk mitzubringen. Man findet solche Bräuche bei vielen Vögeln, aber auch bei Insekten, wie etwa bei den Mückenhaften, einer Gruppe von Schnabelfliegen. Hier fangen die Männchen Fliegen oder Spinnen und bieten diese dem Weibchen als Brautgeschenk dar. Gefällt diesen die Gabe, was längst nicht immer der Fall ist, sind ihm auch anspruchsvoll, dann lassen sie die Kopulation zu. Je größer das Geschenk, desto länger dauert diese Kopulation und umso mehr Spermien kann das Männchen übertragen. Und noch etwas, umso mehr Eier legt das Weibchen. Im Sinne der Verbreitung seiner Gene ist es also für das Männchen lohnend, wieder in Anführungsstrichen, möglichst große Beute anzustellen. Bei manchen Vögeln, das werden wir auch kennen, gibt es den Brauch, ein Nest zu bauen, es mit Beeren, Federn und allerlei bunten Krimskrams auszuschmücken. Es mit allerlei bunten Krimskrams auszuschmücken und damit ein Weibchen anzulocken und zu umwerben. Oft geht dies mit einer aufwendigen Balz einher, wie Sie sie von vielen Vogelmännchen kennen, die noch dazu vielfach schweinbunt sind, während die Männchen eher unscheinbar sind, die Weibchen eher unscheinbar sind. Also wenn Sie hier mal drauf achten, hier sehen Sie also, wo der Mauszeiger geht, das Weibchen, schauen Sie sich die bunten Männchen an, und hier so klein, überhaupt nicht auffällig, auch das Weibchen und hier dann einige Männchen dieser Paradiesvögel. Jetzt wird man natürlich fragen, wie ist das denn beim Menschen, genauer gesagt bei Männern? Auch hier gab es ja bei allen Völkern bunte Trachten und am längsten haben die sich noch im Militärischen gehalten, wenn sie etwa an die Uniformen zur Zeit Kaiser Wilhelms oder der KOK-Monarchie denken. Aber all das ist vergangen und vor allem im Privaten, das sind Bilder, die habe ich, das war ein Bild, das habe ich mal vor 30 Jahren auf Neuguinea gemacht und ich weiß nicht, ob es heute dort auch noch so Sitte ist, so herumzulaufen. Jedenfalls bei uns in Europa seit der Mitte des 19. Jahrhunderts ist eine fortschreitende Vermausgrauung des Mannes zu beobachten. Über deren Ursache sich die Kulturanthropologen nicht recht einig sind. Ist es die zunehmende Anspruchslosigkeit der Frauen oder wählen sie nach anderen Kriterien? Aber vielleicht zeichnet sich ja hier eine Wende ab, wie Sie hier lesen können. Auch Frauen geht es bei der Partnersuche nicht nur um innere Werte und materielle Sicherheiten. Und wir müssten mal schauen, ob vielleicht die sexuelle Selektion so weiter in diese Richtung fortschreitet. Nun, nach diesem Überblick nun einige etwas ausführlichere Beispiele aus dem Reich der Insekten. Aus dem Reich der Insekten deshalb, weil wir es bei uns unserer Abteilung untersuchen und da würde ich vielleicht auch mal etwas erzählen. Ich möchte Ihnen etwas über das Liebesleben und das Paarungsverhalten von Heuschrecken erzählen. Das sind Insekten, die zur Gruppe der Gratflügler, Orthopteren gehören und davon gibt es wiederum zwei Untergruppen, eine mit langen und eine mit kurzen Fühlern, nämlich einerseits die Grillen- und Laubheuschrecken und andererseits die Feldheuschrecken. Den in unseren Breiten prominentesten Vertreter dieser Gruppe, das große grüne Heufett, Tetragonia viridissima, werden die meisten von Ihnen schon mal gesehen haben und vielleicht auch in Süddeutschland mit dem großen Warzenbeißer, Decticus verrucivorus. Gehört haben Sie das große grüne Heufett mit Sicherheit auf jeden Fall. Von Juli bis in den Herbst hinein lassen die Männchen ihren Gesang ertönen und der klingt also so. Das haben Sie alle schon gehört, hier in Göttingen. Es ist eine der bekanntesten großen Laubheuschrecken, die wir so kennen. Und die singen ununterbrochen so von Juli, manchmal sogar noch bis in den Oktober hinein. Jetzt muss ich bloß ein bisschen nicht erschrecken, wir haben es nicht geschafft, die alle auf die gleiche Lautstrecke zu bringen, weil ich ein bisschen mit der Lautstrecke heruntergehen. Das hier ist also der Warzenbeißer. Achten Sie mal darauf, wenn Sie nach Süddeutschland fahren, ins Allgäu, da werden Sie dieses Tier hören können. So, Warzenbeißer deshalb, weil man also damit also Warzen behandelt. Die kneifen also ganz schön kräftig zu. Und dann gibt es, vielleicht haben Sie die schon mal in der Mark Brandenburg gehört, die Maulwurfsgrillen. Die haben so einen schönen melodischen Gesang. Hoppla, Entschuldigung, das sollte eigentlich nicht so schnell gehen. Gehen wir nochmal zurück. Die haben einen sehr schönen melodischen Gesang, wie Sie hier hören können. So, damit Sie das macht Mühe. Besonders bei einigen Arten reagieren nun die Weibchen auf die Lautäußerungen der Männchen mit einem Art Antwortgesang. Bei unserem Heupferd, dem Warzenbeißer und dieser Maulwurfsgrille, überhaupt keine Grillen, die bei uns leben, sind die Weibchen freilich stumm und sie laufen nur auf das Männchen zu. Aber nur dann, wenn sein Gesang genau dem entspricht, was das Weibchen als sogenanntes Lautschema in ihrem Kopf hat. Anthropomorph ausgedrückt, sie hat eine bestimmte Vorstellung davon, in welcher Tonhöhe, mit welchem Grundrhythmus, welcher Silbenpausenfolge er zu singen hat. Weicht er davon ab, dann hat er keine Chance, erhört zu werden und seine Gene an die nächste Generation weiterzugeben. So hart ist die von den Weibchen ausgehende sexuelle Selektion. Sichergestellt wird dies bei den Laubheuschrecken und Grillen auch dadurch, dass anders als sonst üblich, ich habe das eben schon mal gerade gesehen, bei diesen Tieren die Weibchen auf die Männchen klettern. Oben, das ist also hier das Weibchen mit diesem großen Nägelbohrer, oder sie dann die Eier, und hier unten ist das Männchen. Und wenn sie halt nicht will, dann will sie nicht, und eine Vergewaltigung durch das Männchen ist hier nicht vorgesehen. Das haben nun offensichtlich die Weibchen dann schon wegselektioniert. Die Weibchen der Grillen, vor allem aber die der Laubheuschrecken, legen nun aber nicht nur Wert darauf, dass der Partner so singt, wie sie es wünschen, sondern sie erwarten auch noch ein Hochzeitsgeschenk. Dieses ist nun nicht, wie bei den Mückenhaften, eine erbeutete Fliege. Nein, die Männchen produzieren das Hochzeitsgeschenk selber, und zwar kein kleines. Die Sache ist ein bisschen kompliziert. Die Sternchen werden hier nicht einfach in den Genitaltrakt des Weibchens injiziert, sondern in einer Ampulle übergeben, die nur teilweise in die Genitalöffnung hineingeschoben wird. Aus dieser Ampulle wandern dann im Laufe von einer weiteren Stunde etwa die Spermien einmal allmählich über einen engen Kanal in die Spermakammer, auch Spermathek genannt, wo sie aufbewahrt werden, um dann später die aus den Ovarien in die Genitalkammer und von dort nach außen bleibenden Eier zu befruchten. Und nun kommt das Besondere. Diese Ampulle mit den Spermien ist an einen großen gallartigen Pfropfen, Spermatophylax oder Spermienwächter genannt, geheftet, den das Männchen während der Kopulation absondert. Der klebt nun außen am Hinterende des Weibchens und die frisst ihn, nachdem sich das Paar getrennt hat, vollständig mitsamt der dann leeren Spermienampulle auf. Mit dieser, gucken Sie sich das Ding mal an, mit dieser Spermatophore, die das Männchen dann als Hochzeitsgeschenk mitbringt und bildet, stürzen sich die Männchen in gewaltige Unkosten. Bei vielen Laubheuschrecken liegt das Gewicht dieser Hochzeitsgabe bei 20-30% des Körpergewichtes des Männchens. Wenn sich da jetzt gewisse Hochrechnungen aufdrängen und wenn Sie die jetzt anstellen, dann sollten Sie dies gleich unter dem Aspekt tun, dass die Menschen in der Laufheuschrecken solch ein Riesenbonbon alle 3 bis 4 Tage während des Sommers produzieren. Sie versuchen den ganzen Sommer über mit möglichst vielen Weibchen zu kopulieren. Also, dass sie am Ende dann erschöpft sind, das kann man so nicht. Für diese ist nun die Spermatophore. Sie sehen das hier, ein äußerst nahrhafter Leckerbissen, denn sie besteht im Durchschnitt zu 15, manchmal sogar bis zu 25% aus Proteinen. Also ein wertvolles Hochzeitsgeschenk und möglicherweise eine Art vorgezogener Alimentenzahlung, denn ein wohlgenährtes Weibchen sollte mehr und wohl auch besser mit Dotter ausgestattete Eier produzieren. Das käme dann über die Zahl und über die höhere Lebensfähigkeit der Nachkommen der Ausbreitung der elterlichen Gene zugute. Es gibt eine Reihe von Beispielen, bei denen man empirisch durch einen Zusammenhang statistisch gesichert hat, aber es ist nicht in allen Fällen bisher gelungen. Wie schon erwähnt, versuchen die Männchen während des ganzen Sommers mit möglichst vielen Weibchen zu kopulieren, obwohl die schon nach einer Paarung in der Regel Millionen von Spermien in ihrer Spermathek gespeichert haben. Da ist die Frage, lohnt sich angesichts der jedes Mal zu produzierenden riesigen Spermatophore, noch einmal 20-30% des Körpergewichts des Männchens, lohnt sich das denn überhaupt noch? Durchaus, denn oftmals gilt das, was angelsächsische Wissenschaftler in ihrer saloppen Art mit Last in, First out bezeichnen. Die zuletzt übertragenen Spermien befinden sich nahe des Ausgangs der Spermathek und befruchten deshalb mit höherer Wahrscheinlichkeit als die von früheren Populationen stammenden, die vorbeigleitenden Eier. So jedenfalls eine Theorie. Es ist alles immer etwas schwierig, das dann auch zu beweisen. Allerdings ist dies auch nicht immer so und deshalb verlassen sich die Männchen einiger Laubheuschrecken, etwa der Art Metaplastis ornatus, nicht darauf. Sie wollen auf Nummer sicher gehen und räumen die Spermien ihrer Vorgänger aus. Und das ist also eine unglaubliche, sicherlich etwas unfaire Geschichte. Da passiert also nun Folgendes. Hier sieht man, bei diesem singen übrigens beide Geschlechter, hier sieht das Männchen, da antwortet das Weibchen. Und dann kommt es zu so einer ersten Phase der Kopulation, wir werden gleich noch Farbbilder davon sehen. Und da passiert eigentlich nur Folgendes, dass das Männchen einen Teil seines Genitalapparats, die sogenannte Subgenitalplatte, damit den Einzelheiten nicht belasten, und das Weibchen schiebt und immer hin und her bewegt und auf diese Weise das Weibchen schon dazu veranlasst, diese Spermienkammer auszustülpen. Da kann man dann auch so eine opake Spermienflüssigkeit sehen. Und das Weibchen offenbar überzeugt, dass jetzt das Männchen, dass das der neue, der richtige ist, das hilft dann mit und putzt diese Spermakammer dann auch ganz sauber. Und wir werden das jetzt gleich noch sehen. Und dann kann erst die neue Kopulation erfolgen. Also hier noch einmal so die Intimsphäre von so einer Laubheuschreckenfrau. Hier die Genitalkammer, nicht? Und hier sind, ist die Spermathek, SP. Und das sind die Spermien. Und das Männchen führt also, wie gesagt, diese Subgenitalplatte da ein. Und das ist so ein Reiz, als ob Eier hier aus den Ovarien herunterliegen. Und dann werden die Spermien hier aus dieser Spermathek hier nach unten geleitet und man sieht also hier diesen Kopulationsakt. Hier sehen Sie also Männchen und Weibchen, dann unten das Männchen, dann das Weibchen so fest verhakt während dieses Putzvorgangs, nicht? Und danach säubert also, da wird diese ganze Spermakammer da rausgestülpt, da säubert also das Weibchen tatsächlich das auch noch. Sie ist also offensichtlich jetzt der Meinung, das wäre jetzt wohl der Richtige. Und dann kommt es erst zur Kopulation, zur Betragung, dann dieses riesige neuen Spermatophore und bis halt dann der Nächste kommt und dieses dann auch wieder macht. Treue gibt es da also nicht. Gut, das also hierzu und damit also Schluss von diesen großen Laubheuschrecken. Es gibt nämlich noch, und die können Sie auch bei uns im Sommer in vielen Formen beobachten, wenn Sie auf Gasthöfen oder Feld gehen oder überhaupt dann, wenn Sie mich fragen, auch auf einigen Kulturwiesen kommen schon vor. Und zwar sind das die kleinen Grashüpfer, die Feldheuschrecken. Nicht immer bringen die Männchen solche gewaltigen Geschenke mit, wie es bei den Laubheuschrecken und Grillen der Fall ist. Die Feldheuschrecken, hier sehen wir so eine bunte Zusammenstellung, nicht alle kommen hier in Göttingen vor, wie sie hier etwa in Süddeutschland, aber doch einiges hier, diesen Prophozus rufus, den kann man zum Beispiel am Handstall, wenn man gleich noch mal Filme davon sehen, beobachten. Nicht? Nur, ganz so billig kommen sie nun auch nicht davon, denn hier fordern also die Weibchen von den Männchen also ganz exorbitante Werbezeremonielle. Und das ist also das, was sie da durch sexuelle Selektion bewirkt haben. Die singen übrigens, ach, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, bei den Laubheuschrecken ist es so, dass da also die mit den Flügeln singen, da ist so eine Schrillader auf der Unterseite des linken Flügels, bei den Laubheuschrecken, bei den Grillen des rechten, und dann werden die hin und her gehen. Bei den Grashüpfern, das können wir auch sehr schön selbst im Sommer beobachten, da haben wir auf der dem Flügel zugewandten Seite der Hinterschenkel. Hier sehen Sie diese gebündelte Linie und das sind solche Stridulationszäpfchen, so ungefähr 140, 150 Stück davon, und die werden an einer hervorspringenden Ader der Vorderflügel auf und ab bewegt, und wir haben dann also diese Musik, die die machen. Nicht so aufregend, aber was wissen wir schon, was solchen heuschrecken Weibchen nun gefällt. Da haben wir hier also zum Beispiel so einen Kerl, der heißt also Prophozo Sibiricus, und den können Sie in den Alpen, wenn Sie den nächsten Bergurlaub machen, da werden Sie in den Alpen häufig sehen. Hat so ein Imponiergehabe, der hat hier so ganz dicke Fußballerwaden, wo er mir gedacht hat, da ist irgendwas Besonderes drin, ist aber nichts, sondern die sind einfach nur flüssigkeitsgefüllt und er richtet sich während der Ball so richtig auf, um vielleicht dann zu zeigen, was er für ein toller Kerl ist. Und wir haben so eine Methode, da werden solche reflektierenden Blättchen an die Hinterbeine geklebt und dann werden sie beleuchtet. Und dann sehen Sie hier also die Stridulations-, also die Sehnenbewegung, das geht dann so hier hin und her. Das ist durch so eine Kamera, Sie sehen, das Bein ist sehr unscharf. Und das sind dann die Bewegungsregistrierungen hier, wo der Mauszeiger jetzt fällt, von den beiden Beinen, hier haben wir zwei Musikinstrumente und hier unten der Ton. Nicht? Das hört sich dann, sollte sich so anhören. Mal schauen. Ja, also, das ist ein verhältnismäßig bescheidenes musikalisches Oeuvre, was dieser Prophozeus oder Aerocus Sibiricus da so von sich gibt. Aber es genügt, offensichtlich hat er ja noch andere Merkmale. Und es gibt also eine ganze Reihe von Feldheuschrecken, bei denen sich die Weibchen mit so einem einfachen Gesang nicht zufrieden geben. Und bevor Sie jetzt da erschrecken, muss ich jetzt da vorhin ein bisschen untersetzen, aber auch mal machen, es geht. Das ist also im Moment nicht so ganz perfekt. Da gibt es also jetzt Heuschrecken, die also ein sehr, sehr kompliziertes Balzverhalten haben. Das steht also einem Vogel in nichts nach. Sie brauchen sich hier keine Einzelheiten merken, das ist eine Folie, eine Aufnahme, die mir mein Freund Otto von Helversen, den Sie nächste Woche hier über Blumenfledermäuse sprechen hören werden, geliehen hat. Das ist also eine Heuschrecke, die heißt Corticus oschei, kommt in Griechenland, aber auch weiter nach Osten vor. Und Sie sehen jetzt hier schon an diesen Bewegungsspuren, wie kompliziert diese Gesänge sein können. Und auf den einigen Stellen, da macht das Tier also regelrecht einen Handstand vor dem Weibchen. Alles um eben Weibeswonne und Wert zu erbringen. Wollen wir schauen, ich hoffe jetzt, dass die Tonaufnahme. Das hier ist eine verwandte Heuschrecke, die in Griechenland vorkommt, an ganz wenigen Stellen, also Feuchtbiotopen, die heißt Corticus lacustris und die macht etwas Ähnliches. Wollen wir gerade mal schauen? Ein bisschen heruntergehen. Die sind sehr, sehr leise und da schauen Sie, macht er also vor dem Weibchen, wir haben diese Störgeräusche nicht wegkriegen können, vor dem Krackel so mit dem Kopf hin und her, das ist so eine ritualisierte Fixierbewegung und hier sehen Sie jetzt also gleich wieder seinen Nerv. auch ganz entzückend, nicht? Und das ist auch ganz normal. Also, vielleicht eine Anregung für die sexuelle Selektion der Menschen. Und das Ende vom Lied ist dann dieses hier: Da hat er nun endlich sein Glück gefunden. Sie frisst genüsslich da an dem Glashahn und schleppt ihn also so eine Stunde mit herum. Das ist also die Walz von dieser Heuschrecke, Lucifus lacustris. So. Schrecken gleich. Es gibt nun Feldheuschrecken, die nicht nur die Beine, sondern auch noch die Flügel zur Lauterzeugung einsetzen, um Weibchen zu beeindrucken. Und eine davon, Stenobotrys rubicundus, die können Sie auch in den Alpen beobachten. Oh, Entschuldigung. Wahrscheinlich ist es, die Biologen streiten, die Kunsthistoriker sind sich da ähnlich. Es gibt von Albrecht Dürer, das ist auch ein Abzug hier bei uns in der Kunstsammlung, einen wunderschönen Kupferstich, die Madonna mit der Heuschrecke. Hier sehen Sie die Madonna und hier unten hat Albrecht Dürer ein Insekt, ein kleines Denkmal gesetzt und Josef. Der ist da auch noch zu sehen. Und hier etwas vergrößert, ob es nun wirklich diese Heuschrecke ist, die ich hier in den Alpen immer beobachte, oder in Slowenien oder in Griechenland, das sei dahingestellt, aber so könnte es sein. Und es könnte durchaus sein, dass Albrecht Dürer sie beobachtet hat auf seiner Fahrt nach Italien. Er ist ja auch in Italien gewesen. Die haben einen verhältnismäßig komplizierten Gesang auch, das heißt, er beginnt relativ einfach und dann wird es schon ein bisschen komplizierter, da werden die Abstriche hier so ein bisschen gestuft, das heißt, also, der macht so Ratschgeräusche und hier zum Schluss gibt es dann eine Flügelstrebulation. Das wollen wir uns gleich mal anschauen, hier aus also dem Pärchen von diesen beiden Tieren, dann hat das im Moment nicht hier geschafft. Und dann hier genau das Gleiche. Sie schleppt ihn dann durchaus so eine Stunde in dieser Stellung durchs Unterholz. So, jetzt hier also diese Walz. Und gleich will er also mit seinen Flügeln schlagen, um sie besonders zu beeindrucken. Wobei die sich hier nicht beeindrucken hat, die sind dann weggegangen, aber er will dann noch alleine weiter, wenn er dann mal gefahrt ist, dann legt er das mal so ein. Und manchmal legt er dann auch richtig ab und landet dann meistens nicht auf dem Weibchen, aber ich habe es auch schon beobachtet, dass er so wie ja, und ein besonders entzückendes Werberitual können Sie jeden Sommer, ich hatte erwähnt, ist schon an der Burg Hanstein und im Werbertal auf so etwas trockeneren Stellen bei einer kleinen Feldheuschrecke namens Compotus rufus beobachten. Und hier bewegen die Männchen den Kopf rhythmisch von einer Seite zur anderen, gleichzeitig pendeln die Fühler und die Mundwerkzeuge hin und her und auf dem Höhepunkt der Walz werden die Fühler nach hinten geschwungen und die Hintertibien ausgeschlagen. Das möchte ich Ihnen auch noch zeigen. Sehen Sie mal. Das kann so eine Viertelstunde so gehen und bis sie überzeugt ist oder auch nicht, wie es hier in dem Falle gleich zu sehen wird. Schließlich scheint sie auch nicht weiter für ihn zu interessieren. Naja, das sehen Sie, sie kriegt einen Tritt. Die sind so ungefähr anderthalb Mal so groß wie die Weibchen und die Männchen. Und er singt noch eine Weile weiter in der Hoffnung, dass sie zurückkommt, aber in dem Falle tut sie es nicht. Das ist also diese rote Keulenheuschrecke Compotus rufus. wie gesagt, also achten Sie mal im August, September, das ist nicht einer der frühen. Nun ja, manchmal klappt es dann auch. Und hier sehen Sie, endlich ist also so ein Männchen zum Ziel gekommen von einem Heuschreckenweibchen derselben Art. Wie gesagt, nur von derselben Art, die würden niemals die Population mit einem anderen Männchen zulassen, erhört worden. Aber Ruhe gibt es nicht, da kommt schon der nächste Rivale. Sie sehen, der lässt sich überhaupt nicht davon abhalten und versucht gleich, wie Sie sehen, das andere Männchen zu vertreiben, was ihm allerdings in dem Falle nicht gelingen wird. Also hier sieht er dann den Ball, zumindest den zweiten Kerl. Und nun passen Sie auf, was passiert. Nicht besonders fein. Und es gibt also, manchmal haben Sie Erfolg und können also das andere Männchen tatsächlich von dem Weibchen trennen und dann selber mit der kopulieren. In dem Fall ist es wohl nicht gelungen. Also so geht das also bei den Beispielen zu. Ja, unter dem, was Sie jetzt gesehen haben, unter dem von den Weibchen ausgehenden Selektionsdruck hat sich also, wie Sie hier jetzt gesehen haben, bei den Männchen eine große Vielfalt streng artspezifischer Werbezeremonielle entwickelt und auf die würde wohl manche Menschenfrau neidisch werden können. Doch nicht immer haben die Weibchen die unbeschränkte Macht von ihren Partnern, das Äußerste zu verlangen. Wer allzu lange zögert und zaudert und immer noch auf den Märchenprinzen hofft, ist möglicherweise am Ende der Dumme. Und so kommt es also auch zum Beispiel bei Laubheuschrecken, wenn die Nahrungsverhältnisse schlecht sind, zu einem Konkurrenzkampf der Weibchen um die Männchen. So wie hier dieser Apfel des Paares, nicht der, also hier, da, also das Männchen oder des Paares, die Wahl zwischen diesen drei Göttinnen. Denn wie gesagt, wer zu lange zögert, ist am Ende der oder die Dumme und gehört eben zu den fünf törichten Jungfrauen, denen die Tür zum Gemach des Bräutigams verschlossen bleibt. Mit fatalen Folgen für die Fitness. Sie erinnern sich, die betrifft ja die Weitergabe der Gene. Je nachdem, wie viele Männchen pro Weibchen als potenzielle Geschlechtspartner zur Verfügung stehen. Die Soziobiologen sprechen hier vom operationalen Geschlechterverhältnis, kann sich die ganze Sache umkehren und die Weibchen werben um die Männchen. Und da müssen die Weibchen dann halt auch mal was mitbringen, wie sie hier zum Beispiel in dieser Heiratsannonce aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom August des Augustes sehen, wo also eine hübsche junge Frau, mädchenhafter Typ, 35, schlank, blond, gebildet, hat allerdings schon einen Sohn und die bietet also Karten für den Tannhäuser am 28.08. an und sucht einen gut situierten, großzügigen Herrn der alten Schule zwischen 55 und 65 für Bayreuth. Und wenn Sie wissen, wie schwierig es ist, Karten für Bayreuth zu bekommen, dann ist das schon eine gehörige Investition. Also hier diesen Mann da in den Venusberg zu locken. Nun ja, Ähnliches findet man also wie gesagt auch im Tierreich. Bei einigen Laubheuschrecken konkurrieren die Weibchen und die Männchen, sobald eben die Nahrungsressourcen knapp werden. Bei den Feldheuschrecken hat man den Eindruck, dass die Weibchen eine Doppelstrategie verfolgen. Etwa eine Woche lang nach Adulthäutung zeigen sie sich noch recht spröde und wären, Sie haben es auch eben gesehen, in den ersten Tagen sogar jeden Kopulationsversuch eines Männchens heftig ab. Dann folgt eine Phase der passiven Paarungsbereitschaft, während der sich die Weibchen umwerben lassen. Lässt der Ersehnte nun aber auf sich warten, dann werden die Weibchen aktiv und beginnen selber zu singen. Man kann dann oft ein Pointieren zwischen den Geschlechtern beobachten, das meist recht schnell zur Paarung führt. Kommt es nach 14 Tagen immer noch nicht zu der ersehnten Hochzeit, dann kann man bei einigen Heuschrecken, und Sie werden das gleich in dem kleinen Video, das Matthias Schwing gedreht hat, oder andere auch sehen, zu einem regelrechten Balzverhalten des Weibchens. Das führt dann, wenn ein Männchen kommt, dem kann er dann doch nicht widerstehen, relativ rasch zur Kopulation. Schauen wir uns das mal an. Ich hoffe, ich habe die Tür eingestellt. Hier haben wir so ein Weibchen, und dieses Weibchen, Sie sehen das hier schon, das ist also nun paarungsbereit, und die hat also nun noch keinen Mann gefunden, und deswegen sind sie selber. Da sind sie übrigens irgendwo außerhalb des Bildes, wir werden ihn nachher sehen, und sie hört ihn und sie antwortet. Und Sie haben gesehen, die schlägt also hier auch mit den Fühlern, genau wie das die Männer getan haben. Es ist nicht ganz so ausgeprägt, wir werden es aber gleich sehen. Schauen Sie mal, kleine Kopfbewegungen hin und her. Da ist irgendwie nicht etwas aus dem Rhythmus gekommen, weil wir werden es gleich nochmal sehen. Da, jetzt lallt sie also in der Nähe eines Männchens und hofft, dass der nun endlich zu ihr kommt. Nochmal, sehen Sie, das ist genau die gleiche Walz, wie sie das Männchen durchführt, ein bisschen schlampiger, aber ansonsten die gleichen Bewegungselemente, was sie hier, also durch einen Kontakt, sie auch wieder den Fühler schlagen, das ist eine andere Szene, da sehen Sie, da macht sie wackelt mit dem Kopf, und nun kommt er auch gleich wieder auf. Nochmal. Da sieht das Männchen antwortet, ja, ich will mit in den Tannhäuser. Und konstituierte ältere Herr zwischen 55 und 65 wird also jetzt gleich im Bild erscheinen. Und nichts steht dann der Liebesvereinigung der im Wege. Nochmal, kommt dann nun. Na, sagt sie dann, sie liebt da kommen, ja, hören sie, und zack, passiert. Schön. Gut, nun, an dieser Stelle sollten wir nun Halt machen und fragen, was das Ganze denn überhaupt für einen Sinn macht. Die Sexualität ist ja eine merkwürdige Geschichte, denn sie verursacht eine Menge Kosten und bringt oftmals Ärger und Gefahren mit sich. Vor allem der männliche Part, muss viel Zeit und Energie aufwenden, um überhaupt ein Weib zu finden. Das dann, wie wir gesehen haben, oft auch noch umständlich umworben werden will, beschenkt werden will und überhaupt. Zugegebenermaßen aus gutem Grund, denn auch die Frauen investieren viel in dieses Geschäft und haben alle Ursache, wählerisch zu sein. Dotterreiche Eier zu produzieren, ist aufwendiger als Spermien herzustellen, ganz abgesehen davon, dass das Brutgeschäft und die Fürsorge für die Jungen oft allein den Weibchen zufällt. Die weibliche Strategie muss daher darauf gerichtet sein, bei der Partnersuche besonders wählerisch zu sein. Sich also nicht mit beliebig vielen Partnern, sondern lieber nur einmal mit dem Richtigen zu paaren. Männchen haben dagegen ganz andere Interessen. Sie sorgen am ehesten für den Fortbestand und ihre Gene, wenn sie mit möglichst vielen Weibchen Nachkommen zeugen. Doch wenn es darum geht, seine Gene möglichst vollständig an die nächste Generation weiterzugeben, wäre eigentlich eine ungeschlechtliche Fortpflanzung eine hundertprozentig sichere und zudem ungefährliche Sache. Und in der Tat gibt es hierfür ja auch eine ganze Reihe von Beispielen. Lässt man sich dagegen mit einem Partner ein, so haben die gemeinsamen Nachkommen bloß jeweils 50% der elterlichen Gene. Trotz all dieser geschilderten Nachteile ist Sexualität aber der Regelfall. Trotz aller Mühen, Kosten und Gefahren stürzen sich die meisten Lebewesen in dieses Abenteuer und manche verlieren wohl ab und zu auch buchstäblich ihren Kopf dabei. Warum das alles? Nötig wäre es nicht, aber nur dann nicht, und das ist der springende Punkt, wenn die Lebensbedingungen immer gleich blieben, sodass es keine Notwendigkeit zur Veränderung gäbe. Aber das ist nur in seltenen Fällen so. Die Umweltbedingungen, denen die Lebewesen ausgesetzt sind, in denen sie sich bewähren müssen, ändern sich fast überall auf der Welt beständig. Wo in grauer Vorzeit ein Meer war, hat sich im Laufe von Millionen und Abermillionen Jahren ein Gebirge aufgetürmt, wo man vor 100.000 Jahren bitterlich fror, läuft man heute bauchnabelfrei herum oder umgekehrt. Wo im vorigen Jahr noch ein Wald war, breiten sich heute Äcker und Wiesen aus. Viele Tiere und Pflanzen überleben solche Umwälzungen nicht, aber dass doch einige die Fähigkeit haben, sich anzupassen, sich unter den neuen Bedingungen weiterzuentwickeln, dass das Leben auf der Erde nicht ausgestorben ist, sondern sich vor uns in einer ungeheuren Mannigfaltigkeit und Schönheit ausbreitet, ist der Sexualität zu verdanken. Denn sie und nur sie ist die Grundlage für die ungeheure Vielfalt, aus der die Selektion dann auswählen kann. Das liegt daran, dass die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Spermien oder zwei Eizellen identisch sind, praktisch null ist. Bei der zur Bildung der Gameten, also der Spermien und der Eizellen notwendigen Reduktionsteilungen, werden nämlich die Gene neu kombiniert, was dann führt, dass Geschwister, abgesehen von dem Fall einiger Mehrlinge, niemals identisch sind. Nimmt man an, dass ein Organismus 10.000 frei kombinierbare Gene hat, beim Menschen ist derzeit die Rede von 30.000, die jeweils in zwei Formen, Sie kennen das aus der Schule, also zwei Allelen vorliegen, dann können bei den Reduktionsteilungen zur Herstellung dieser Spermien und Eizellen 2 hoch 10.000 gleich 10 hoch 3.000 verschiedene Keimzellen entstehen. Das ist eine Zahl, die unvorstellbar weit jenseits aller auch schon unvorstellbaren astronomischen Größenordnungen liegt. Man schätzt, dass das Weltall immerhin eine Kugel mit dem Durchmesser von 10 Milliarden Lichtjahren eine Gesamtmasse von 10 hoch 80-fachen eines Wasserstoffatoms hat. Zur Erinnerung, eine Milliarde ist eine Zahl mit plus 10 hoch 9, mit 10, eine Milliarde ist eine 10 mit 9 Nullen. Und schon diese können sich ja nur noch unsere Finanzpolitiker mit den entsprechenden Folgen für uns alle vorstellen. Aber eine Zahl 10 hoch 80 oder gar eine Zahl mit 3000 Nullen ist unvorstellbar. Und die Durchmischung der Gene bei der Keimzellenbildung ist der Grund dafür, dass bei sich sexuell fortpflanzenden Organismen niemals auch nur zwei Individuen einer Population völlig identisch sind. Und in dieser Vielfalt liegt die Möglichkeit, dass zumindest einige Individuen so geschaffen sind, dass sie veränderten Lebensbedingungen gewachsen sind. Sexualität macht also Sinn, aber damit ist die Frage noch nicht beantwortet, warum der vor allem von den Weibchen ausgehende Selektionsdruck eine solche Fülle von Farben und Formen, Gesängen und Balzritualen herangezüchtet hat. Es bleiben viele Fragen, auf die es noch keine schlüssigen Antworten gibt, noch ist die Zeit der Hypothesen. Eine, für deren Richtigkeit es jedoch bereits viele Hinweise gibt, ist die sogenannte Gute-Gene-Hypothese. Der Gedankengang ist einfach. Wer es sich leisten kann, durch bunte Merkmale und komplizierte Balzrituale aufzufallen, der ist auch sonst ein ganzer Kerl. Wie anders könnte er sonst mit solchen Trotzmerkmalen durchs Leben kommen? Für die Weibchen ist die Show, die die Männchen veranstalten, also ein Indikator für die vererbbare Vitalität des potenziellen Vaters ihrer Kinder. Das klingt plausibel, denn wer sich körperliche Extravaganzen oder Verhaltensmerkmale zulegen kann, deren Entwicklung, Pflege, Ausführung nicht billig ist, die zudem jeden Feind anlocken, der schafft sich selbst ein gewaltiges Handicap. Wenn er trotzdem erfolgreich ist, nie vergessen, Erfolg drückt sich in der Zahl der Kinder aus, genau gesagt in der Zahl der Enkel, dann muss er gleichzeitig über vererbbare Eigenschaften verfügen, die alle Nachteile dieser Merkmale aufwiegen. Die höhere Vitalität, die durch die guten Gene garantiert wird, ist auf Anhieb nicht direkt erkennbar. Und so macht es Sinn, wenn die Weibchen sich an damit gekoppelte äußere Merkmale halten. Plausibilität ist freilich in der Wissenschaft kein Beweis und einzelne Beispiele sind auch noch kein hinreichender Beleg für die Wahrheit. Aber immerhin Hinweis darauf, dass die Schönheit und gute Gene miteinander koppelnde Hypothesen nicht ganz aus der Luft gegriffen ist. So hat man beispielsweise festgestellt, dass männliche Schwalben mit überlangen, eigentlich hinderlichen Schwanzfedern von den Weibchen bevorzugt werden und dass die Nachkommen viel weniger Parasiten hatten als jene von Vätern mit kürzeren Federn. Ein anderes Beispiel. In Amerika starben in den 90er Jahren Millionen von Fäten an einer Geflügelschnupfenepidemie. Diejenigen, die überlebten, hatten eine stärkere Rotfärbung des Gefieders. Ergo, Weibchen, die dieses Merkmal bevorzugten, hatten eine bessere Fitness. Vulgo, ihre Kinder hatten eine höhere Überlebensrate. Ein drittes Beispiel. Frauenhennen bevorzugen Hähne mit möglichst großen und farbenprächtigen Augen im Schwanzgefieder. Und die mit diesen Männchen gezeugten Nachkommen sind nach 3 Monaten deutlich größer und haben eine höhere Vitalität. Nun, Kommunikationssysteme funktionieren nur, wenn Sender und Empfänger hinreichend gut aufeinander abgestimmt sind. Ein Männchen kann sich ein noch so buntes Kleid anziehen und noch so toll gebärden, das alles nutzt nichts, wenn das Weibchen hierfür keinen Sinn hat. Es ist eine schwierige Frage, wie es denn zur Evolution immer größerer Ansprüche der Weibchen an die Männchen kommt, denen diese durch immer aufwendigere Merkmale zu entsprechen suchen. Doch es gibt eine Hypothese, bei der es anders als beim Gute-Gene-Modell nicht auf die Kopplung von Schönheit und Vitalität ankommt. Sie nimmt an, dass die sexuelle Selektion sich durch einen Prozess positiver Rückkopplung verselbstständigt, dessen Eigendynamik zur Ausprägung immer extravaganterer Männchenmerkmale führt. Diese sogenannte Runaway-Selection, dieser Runaway-Selection liegt folgender Grundgedanke zugrunde. Ein Weibchen bevorzugt, aus welchem Grunde auch immer, ein Männchen, das ein wenig farbiger ist als alle anderen. Beides, die Präferenz und die Farbigkeit, sind erblich. Das heißt, Weibchen, die sich mit diesem Männchen paart haben, geben ihre Vorliebe für bunte Männchen an ihre Töchter und die genetische Basis für Buntheit an ihre Söhne weiter, weshalb man auch von der Sexy-Son-Hypothese spricht. Was nun folgt, ist ein positiver Rückkopplungsprozess, der sich in der Ausbreitung sowohl der weiblichen Präferenz für bunte Männchen als auch deren Zunahme in der Population auswirkt. Bei diesem sich selbst verstärkenden Vorgang stacheln sich die beiden Partner regelmäßig gegenseitig auf. Zum einen versuchen die Männchen, sich durch immer prächtigere Farben nun bemerkbar zu machen, und zum anderen werden auch die Ansprüche der Weibchen immer größer. Durch gut gedachte, durchdachte Computersimulationen hat man geprüft und es bestätigt, dass das tatsächlich in diesem Sinne wohl funktionieren könnte. Empirische Belege dafür gibt es allerdings erst wenige. Nun ein Schlusswort. Es ist natürlich schade, dass es für diese Sexy-Sun-Hypothese noch keinen restlos überzeugenden Beweise gibt. Als Naturwissenschaftler möchte man auch gerne eine zunftgerechte Begründung dafür haben, warum die Schönheit in die Welt gekommen ist. Da wäre einem dieser Runaway-Prozess vielleicht lieber, da man bei ihm prächtige Farben und zu Herzen gehendes Lebenswerben nicht an so banale Dinge wie Resistenz gegen Milben, Wanzen, Flöhe und Läuse koppeln müsste. Aber wäre das denn so schlimm? Auch wenn man irgendeine nüchterne Erklärung für die Evolution des besonders schön klingenden Gesangs des Weinhähnchens, einer Baumgrille, die sind so ähnlich wie diese Maulwurfgrille, die wir gehört haben, also auch wenn man da eine nüchterne Erklärung finden würde, darf man trotzdem, dieses Wort immer so schön, mit dem Dichter sagen, wenn man den Mondschein hören könnte, dann würde er so klingen. Und auch wenn der adaptive Wert jeder Einzelheit des Balzverhaltens dieser Feldheuschrecken, die Sie eben gesehen haben, geklärt ist, mag man trotz dem darin auch den Daseinsjubel aller lebenden Kreaturen erkennen, so wie es einmal der Salvatorianer-Pater Sebastian Weil ausgedrückt hat, der nach seinem Theologiestudium noch mit einer Lega Artis erarbeiteten Dissertation über das Wechselsingen der Heuschrecken promoviert wurde. Charles Darwin mit seiner Grausamkeit nicht ausschließenden Theorie der natürlichen und der sexuellen Selektion ganz gewiss ein unverdächtiger Zeuge, schreibt am Schluss seines Werkes über die Entstehung der Arten: Es ist anziehend, ein dicht bewachsenes Ufer zu betrachten, bedeckt mit vielerlei Pflanzen aller Art, mit singenden Vögeln in den Büschen, mit schwärmenden Insekten, mit kriechenden Würmern im feuchten Boden, und darüber nachzudenken, dass all diese so kunstvoll gestalteten Lebensformen, so verschieden sie und so unabhängig sie voneinander in einer vielschichtigen Weise sind, durch Gesetze hervorgebracht werden, wurden, die um uns wirken. Diese Gesetze im weiteren Sinne genommen heißen Wachstum und Fortpflanzung, Vererbung und Variabilität, eine Vermehrungsrate, die so hoch ist, dass sie im Kampf ums Dasein und damit notwendigerweise zur natürlichen Selektion führt. So gehen aus dem Kampf in der Natur, aus Hunger und Tod, immer höher entwickelte Tiere hervor. Es ist Größe, Grandeur, schreibt Darwin. In dieser Sicht auf das Leben, dass der Schöpfer seine vielfältigen Kräfte nur wenigen oder gar nur in der Form eingehaucht hat und das, während dieser Planet den strengen Gesetzen der Schwerkraft folgend seine Bahn zieht, aus so einfachem Anfang sich eine endlose Reihe der schönsten und wundervollsten Formen entwickelt hat und noch immer entwickelt. Dass es nicht nur der Kampf ums Dasein, Hunger und Tod waren, die dies bewirkten, sondern, wie Darwin erkannte, auch die Macht des Weiblichen ist unabhängig von der Notwendigkeit strenger naturwissenschaftlicher Forschung ein schöner und auch erlaubter Gedanke. Herzlichen Dank.